Papa, das war verwirrend, hat der Lukas mir gesagt. Ich bin begeistert über Henoch, dass er so erfinderisch ist. Und was ihr hier so gespielt habt, das passt ja so richtig, ja, wie sagt man im Volksmund, wie die Faust aufs Auge. Es passt zu meiner Predigt, ja. Und mit Gottes Hilfe möchte ich, dass wir uns dem stellen jetzt heute. Die Predigt, die lautet Leitung nach biblischen Prinzipien. Es ist eine Themenpredigt und ist vielleicht nicht so leicht zu folgen immer, aber ich hoffe, dass es uns allen gelingt, dass wir nachher mit mehr rausgehen, als wir vorher hier hatten. Leitung nach biblischen Prinzipien. Ich lese zu Beginn einen Vers aus der Bibel, und zwar aus dem 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1. Das ist wahr. Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Die Leitung einer Gemeinde ist also eine große und eine schöne Aufgabe. Wenn man das so liest, dann denkt man, da hat jemand richtig Lust darauf, Gemeinde zu leiten. Der hat Bock darauf, Gemeinde zu leiten. Lust auf Gemeindeleitung. Wie ist es bei dir? Hast du Lust darauf, Gemeinde zu leiten? Naja, vielleicht eine Bereichsleitung, vielleicht einen Hauskreis leiten oder eine Pfadfindergruppe leiten. All das gehört dazu. Es gibt tatsächlich Leute, die haben Lust zu leiten. Leiten ist eine schöne Aufgabe. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, nee, das ist jetzt ein Thema, gehört nicht zu mir, jetzt kann ich mich einfach zurücklehnen und abschalten, weil leiten, das will ich ja gar nicht. Dann sage ich Stopp, denn zum Leiten gehören immer mindestens zwei. Einmal die leitende Person, der Leiter oder Leiterin, aber auch diejenigen, die geleitet werden sollen, die sich leiten lassen. Also zwei Gruppen sind hier aufeinander angewiesen. Ein Leiter kann nicht leiten, wenn sich niemand leiten lässt. Es kann natürlich sein, dass der Leiter alles falsch macht und dass man sich deswegen nicht leiten lässt. Aber es gibt auch die Kehrseite, der Leiter macht's richtig und das Volk will sich nicht leiten lassen. So lesen wir das oft auch in der Bibel, zum Beispiel zu Zeiten des Propheten Jeremia oder aber auch Mose mit dem Volk Israel. Moses war ein genialer Leiter, ein demütiger Leiter, ein charakterstarker Leiter. Aber das Volk Israel, das hat sehr oft gemurrt gegen Moses und wollte sich einfach nicht leiten lassen. Also zum Leiten gehören immer zwei Seiten. Ich muss gestehen, die Lust zu leiten ist auch bei mir manchmal sehr schwer angefochten. Ich muss gestehen, ich habe auch schon manchmal gedacht, warum tue ich mir das an? Aber letztendlich gibt es ja auch schöne Seiten am Leiten. Und Dinge, die einfach die Lust dann zum Leiten wecken, anfeuern, anspornen. Warum tue ich mir das an? Naja, weil es um Jesus geht, weil es um seine Sache geht. Es geht um das Volk Gottes, um die Herde Gottes. Die darf geleitet werden. Was für eine Ehre, was für ein Privileg ist das für uns, dass uns Gott das anvertraut, dass wir das machen dürfen. Bereichsleitung ist nicht weniger wichtig oder wertvoll. Ich meine, was für eine vornehme Sache ist das, Kinder leiten zu dürfen, sie geistlich prägen zu dürfen oder Leute im Hauskreis geistlich prägen dürfen. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Eine vornehme Sache. Da gibt Gott uns die Möglichkeit, etwas zu tun, was Ewigkeitswert hat in seinen Augen. Der große Gott übergibt uns die Verantwortung, seine Herde oder ein Teil seiner Herde zu leiten. Eine erstrebenswerte Aufgabe. Leitung fängt schon in der Familie an. Liebes Herz, du als Papa oder Mama hast die Aufgabe, deine Familie zu leiten. Du bist der Coach deiner Kinder, du bist der Leiter deiner Familie. Das ist eine wahnsinnig tolle Aufgabe, Wissen weiterzugeben, Glaubensgehorsam oder ja Glaubenssamen in die Kinder hineinzusehen, sie zu erziehen, großzuziehen, sie zu begleiten. Eine tolle Arbeit. Um andere leiten zu können, muss man vor allem Dingen auch sich selbst leiten können. Damit meine ich, die Dinge, die einem schaden, zu lassen und die Dinge zu tun, die einem gut tun. Die Kunst, sich selber zu leiten, ist eine der größten Herausforderungen für uns alle. Da denke ich zum Beispiel gerade auch daran, sich gesund zu ernähren oder auch etwas für seine Fitness zu tun oder auch ausreichend zu schlafen oder auch, ich habe schon gehört, man sollte täglich 10.000 Schritte gehen. Naja, ich schaffe es manchmal, wenn mit Mühe, dass ich 5.000 hinkriege, aber da bin ich auch schon stolz. 10.000 Schritte. Etwas tun für seine Gesundheit, sich selber zu leiten. Wir merken, das Thema Leiten ist ein weit umfassendes Thema und jeder von uns leitet irgendwo. Du auch, der du meinst, ich leite ja nichts. Auch wenn es nur sich selbst zu leiten heißt, das ist wichtig. Leitung muss sein. Wir brauchen Leitung. Nun, bei allem Erstrebenswerten, was so eine Leitungsaufgabe beinhaltet, muss man sagen, schlussendlich hat Leitung zu liefern. Das ist auf menschlicher Ebene so, in der freien Wirtschaft überall, das ist aber auch auf Gemeindeebene so. Die geistliche Leitungsaufgabe einer Gemeindeleitung besteht darin, den geistlichen Kurs einer Gemeinde vorzugeben, zu steuern. Damit der Auftrag unseres Herrn in Erfüllung geht, das wird von einer GL erwartet. Gott möchte über seine Gemeinde diese Welt erreichen, die Menschen, die draußen sind, sie zu erreichen, dass sie einfach für Gott gewonnen werden, dass sie sich für Gott entscheiden, dass die Menschen einfach den Glauben an Gott finden, dass sie sich taufen lassen und zur Gemeinde hinzugetan werden und mit Jesus leben. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel. Dafür soll eine geistliche Leitung in einer Gemeinde sein. Und nun möchte ich in dem weiteren Verlauf meiner Predigt 4 Voraussetzungen nennen, die zu einer geistlichen Leiterschaft in einer Gemeinde qualifizieren. Erste Voraussetzung, Leitung muss aus Liebe geschehen. Der Apostel Paulus sagt ja einmal, so frei übersetzt, ohne Liebe ist alles nichts. Du kannst das meiste Geld spenden, du kannst noch begabt sein, du kannst es voll drauf haben, du kannst alle geistlichen Gaben abrufen und sie ausleben und hast keine Liebe, dann ist es nichts. Die Liebe ist der bestimmende Faktor. Das gilt für die Tätigkeit als Jesus-Nachfolger, jeder einzelne von uns. Und das gilt vor allem auch für Leiter. Ein guter Leiter wird an der Liebe erkannt. Unser Herr sagte einmal, in Johannes 13 lesen wir das, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An einer anderen Stelle sagt er, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für einen Leiter sind die, die er zu leiten hat, die Nächsten. Deswegen muss ein Leiter die zu Leitenden lieben. Er muss die Herde lieben. Es geht nicht anders. Es geht hier jetzt nicht um das Verknalltsein, ja, sondern es geht um Liebe. Wenn du verknallt bist, dann spielen die Hormone verrückt. Das ist auch schön zu seiner Zeit. Aber das ist erstmal nur ein Gefühl. Und jeder, der schon mal verknallt war, weiß, dass er irgendwann mal wird sich dieses Gefühl lösen und es setzt die Liebe ein, hoffentlich. Die Liebe, das ist dann nicht mehr dieser Überschwall von Gefühlen, sondern das ist die Entscheidung. Ich entscheide mich zu lieben. Deswegen klingt auch das mehr so wie ein Gebot, eine Aufforderung, liebe deinen Nächsten. Ein Gebot. Nicht fühle deinen Nächsten, sondern liebe deinen Nächsten. Als Leiter muss ich immer wieder mich neu entscheiden, die, die ich zu leiten habe, zu lieben. Aber auch in Bezug auf meinen Partner und auch auf meine Kinder muss ich immer wieder neu diese Entscheidung treffen. Und das ist nicht immer leicht, vor allem dann, wenn die Kinder einen so richtig herausfordern oder manchmal auch der Partner. Aber wir treffen diese Entscheidung ganz bewusst, immer wieder neu. Ich liebe meine Kinder, egal was sie tun. Ja, das ist eine Entscheidung. Und als Leiter treffen wir die Entscheidung zu lieben, die wir leiten sollen. Und das ist manchmal in der Gemeinde auch eine Herausforderung. In der Gemeinde treffen wir uns ja nicht als Kumpels und auch nicht als Vereinsmitglieder, sondern wir treffen uns als Geschwister, weil wir zu einer großen Familie gehören, zur Familie Gottes. Und der eigentliche Unterschied ist der, wer mein Freund sein soll, das bestimme ich. Meine Geschwister, naja, die sind plötzlich da. Und die werden so in die Familie hineingeboren, die sind da. Und die habe ich dann zu lieben. Freunde kann man sich selber aussuchen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir uns immer wieder neu entscheiden, meine Geschwister zu lieben. Und das als Leiter erst recht. Und manchmal, ja manchmal, ist es so, dass diese Liebe, dass wir uns die neu schenken lassen müssen, weil sie angefochten wird, weil die Liebe kann erkalten. Sie wird auf die Probe gestellt und sie ist manchmal so richtig gestreckt, ja, und sie wird herausgefordert. Und deswegen müssen wir als Leiter uns immer wieder neu entscheiden und immer wieder neu Liebe schenken lassen. Voraussetzung Nummer 2. Leitung muss mit einer dienenden Haltung geschehen. Leitung muss mit einer dienenden Haltung geschehen. Um zu leiten, brauche ich die richtige innere Haltung. Leitung muss dienend geschehen. Leitung ist eine Dienstleistung. Friedrich der Große, preußischer König, 1712 bis 1786. Ich hoffe, die das genau kennen, korrigieren mich jetzt nicht. 1712 bis 1786. Der soll folgenden Satz gesagt haben. Friedrich der Große. Ich bin der erste Diener meines Staates. Wow. Eine super Einstellung von einem König. Ich weiß nicht, ob er das immer so gelebt hat, aber so eine Einstellung zu haben als König, das ist überwältigend. Dadurch hat Friedrich der Große zu seiner Zeit ein Zeichen gesetzt, ein Akzent zu anderen Königen der damaligen Zeit. Vor ihm hat der sogenannte Sonnenkönig gelebt, Ludwig der 14. Und der soll gesagt haben, der Staat bin ich. Was für ein Riesenunterschied. Ich bin der erste Diener meines Staates oder der Staat bin ich. Leitung muss dienend geschehen. Leiter sind Dienstleister. Jesus sagte einmal, wer unter euch der Größte sein will, der soll aller Diener sein. Lukas 22. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über dieselben und die Gewalt über sie üben, werden Wohltäter genannt. Ihr aber nicht also, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Unsicherheit war im Raum. Jesus hat gesagt, er würde gehen, und dann kam glatt die Frage auf, wer wird der Nachfolger oder wer wird die Leitung übernehmen? Wer wird denn jetzt unser Leiter? Wen haben wir uns unterzuordnen? Da gab es Petrus, ein starker Leiter, der immer zuerst redete, der immer was zu sagen hatte. Manchmal hat er auch wirklich was Vernünftiges gesagt. Zum Beispiel, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagte, prima Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Alle Jünger, die ringsherum standen, haben das gehört. Petrus, der Mann mit der Offenbarung. Dann fing aber Jesus an, ihnen zu sagen, dass er nach Jerusalem gehen würde, dass er leiden würde, dass er sterben würde. Und Petrus sprach, natürlich war es wieder der Petrus, das widerfahre dir nur nicht, Herr. Und Jesus antwortete, weiche hinter mich, Satan, zu Petrus. Und das haben alle auch gehört. Der Mann mit der Offenbarung, der musste Jesus sagen, weiche hinter mich. Die Hammerszene war die auf dem Berg der Verklärung. Dort vor den Augen etlicher Jünger wurde Jesus verklärt und es erschienen Moses und Elia. Und da lesen wir, da hob Petrus an und sprach. Also in dieser Situation hätte ich mir vorstellen können, dass keiner der Jünger sich gewagt hätte, was zu sagen. Auch nicht ein Petrus. Ein verklärter Jesus, Moses und Elia in Person, dort gegenwärtig. Aber Petrus hatte wieder was zu sagen. O Mann, Hilfe! Dieser Petrus, ja. Wer ist der Größte? Wer wird unser Leiter? Wem haben wir uns gefälligst unterzuordnen? Wer darf in mein Leben hineinsprechen? Wer darf das? Und was sagt Jesus? Der Leiter sein will, der soll der Dienende sein. Geistliche Leiterschaft ist eine dienende Leiterschaft. Wenn eine Leiterschaft eine nicht dienende Leiterschaft ist, dann ist es keine Leiterschaft im Sinne unseres Herrn Jesus. Jegliche Art von Karrieredenken hat im Reich Gottes nichts zu suchen und muss aus unserer Denkweise einfach ausgemerzt werden. Das darf nicht sein. Wer der Größte sein will, der soll der Diener sein. Leiterschaft ist da um der Gemeinde willen und nicht die Gemeinde ist da um der Leiter willen. Dritte Voraussetzung. Leitung und Vorbildlichkeit gehören zusammen. Geistliche Leiterschaft hat mit Vorbildlichkeit zu tun. Vorbildlichkeit ist eine der stärksten Leiterschaftsansätze der Bibel. Petrus schreibt an die Ältesten der Gemeinde und beschreibt ihre Rolle folgendermaßen. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Herrscher und Vorbilder sind hier zwei starke Gegensätze. Es geht darum, ein Vorbild zu sein. Menschen brauchen Vorbilder. Vorbilder sind einfach ein Segen von Gott. Und unsere Gesellschaft leidet darunter. So viele Menschen zu denen man heraufschauen möchte, sind in manchen Bereichen nicht Vorbilder. Vorbildlichkeit hat eine enorme Auswirkung. Ihr Lieben, als Leiter mit Autorität sind wir immer nur dann glaubwürdig, wenn wir vorbildlich unter Autorität stehen. Oder anders gesagt, nur wer vorbildlich unter Autorität ist, kann auch glaubwürdig in Autorität sein. Ein Beispiel. Der Papa will, dass die Kinder ihm gehorchen. Die Frau muss ihren Platz einnehmen. Der Papa ist der Chef in der Familie. Was Papa sagt, das darf nicht kommentiert werden. Gib keine Widerrede. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen? Der Papa, der große Chef. Glaub mal, Papa, das sage ich jetzt mir auch, jedes Mal, wenn du über deinen Chef redest, jedes Mal, wenn du über den bescheuerten Polizisten schimpfst, der dir das Ticket reicht, jedes Mal, wenn du die Regierung niedermachst, jedes Mal, wenn du über den Pastor lästerst, glaub mir, dass deine Kinder dastehen und innerlich Notiz machen. Glaub mal wohl, dass das, was du nach unten einforderst und nach oben nicht mal im Ansatz lebst, dass das deine Kinder notieren in ihrem Innern. Wenn wir ohne jeglichen Respekt von Leiterschaftspersönlichkeiten sprechen, wenn wir uns selbst nie unterordnen, ihr Lieben, dann werden wir unsere Kinder zu Rebellion erziehen. Eine Art von Rebellion, die die Frucht eines Lebensstils ist, den wir unseren Kindern vorleben. Im Reiche Gottes ist Autorität, die nicht selbst unter Autorität ist, eine illegitime Autorität. Wenn wir möchten, dass unsere Kinder zum Beispiel 10 Uhr abends nach Hause kommen, weil wir das so ausgemacht haben, dann müssen wir darauf bedacht sein, dass sie uns über die Schultern schauen, wenn wir Auto fahren. Und wenn es dann heißt 70, dann werden sie es wahrnehmen, wenn wir schneller fahren. Ob wir uns selbst die ausgemachten Regeln halten oder eher nicht. Eine Erziehung nach dem Grundsatz, du tust nicht, was ich tue, sondern du tust, was ich sage, kann nicht funktionieren. Eine solche Erziehung ist ein perfekter Nährboden für Rebellion und für Autoritätsverwerfung und ein Verhasstsein auf Autorität. Also wir halten fest, ganz wichtig, eine starke geistliche Leiterschaft, ausgeprägt durch Vorbildlichkeit, hat einen immensen Wert. Und jetzt eine vierte Voraussetzung, zur Leitung gehört immer auch Begabung. Ich habe diese Voraussetzung oder diese voraussetzende Eigenschaft bewusst ans Ende getan, weil ich der Meinung bin, wichtiger als Begabung ist der Charakter eines Menschen. Charakter ist also wichtiger als Charisma. Die Liebe und eine dienende Haltung stehen im Reiche Gottes immer vor der Begabung. Bitte nicht falsch verstehen, Begabung ist ja wichtig, aber das andere ist noch wichtiger. Es gibt Menschen, die sind total begabt, aber sie haben die falsche Einstellung. Aber es nutzt auch nichts, eine richtige Einstellung zu haben und nichts liefern zu können. Das ist auch nichts. Deswegen wollen wir einen Blick auf die Begabung werfen. Es gibt angeborene Fähigkeiten, die im Grunde genommen auch von Gott kommen, weil wir sind ja geschaffen von ihm und alles, was er uns gegeben hat, sind Gaben von ihm, aber darüber hinaus zu den angeborenen Gaben gibt es auch die geistlichen, spezifischen Gaben, die Gott schenkt. In beiden Fällen geht es darum, dass die Mission, der Auftrag Gottes in Erfüllung geht, dass wir als Gemeinde das tun, was Gott uns beauftragt. Eine Kardinalstelle zu dieser Voraussetzung lesen wir in der Bibel, Epheser 4. Da heißt es, er ist es nun, also Gott, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Zu wem redet dieser Text? Na, vielleicht zu dir, lieber Leiter, liebe Leiterin. Wenn du Leiterin des Kindergottesdienstes bist, dann bist du ja die Lehrerin dieser Kinder. Oder vielleicht die Hirtin oder der Hirte. Du bist hier gemeint. Ebenso gilt es auch für Hauskreisleiter und nicht zuletzt für Gemeindeleiter, für Älteste in einer Gemeinde. Hier werden verschiedene Fähigkeiten angesprochen, Dienstfähigkeiten, und man spricht auch von dem sogenannten fünffältigen Dienst, Gaben, die nicht einer allein haben kann oder haben muss, sondern Gott gibt es dem einen so, dem anderen anders. Und es geht los mit Aposteln. Ein Apostel hat anerkannte geistliche Autorität. Er leitet vielleicht eine Gemeinde oder ein Gemeindewerk. Er ist ein Gemeindegründer. Und wenn der auftritt, da ist was in Bewegung. Das Reich Gottes breitet sich aus. Es gibt Multiplikation. Das ist der Apostel. Die Propheten, jemand, der die Wahrheit Gottes in Situationen hineinsprechen kann. Eigentlich auch der in einem gewissen Sinne gibt den Kurs an. Der das prophetische Wort der Bibel kennt, der die Stimme Gottes vernimmt und sie weitergibt. Wo der ist, da ist Betroffenheit, da ist ein Aufhorchen. Da ist Umkehr, da ist Motivation. Dann gibt es den Evangelisten. Ha, das sind die Typen, die ihren Mund nicht halten können. Egal wo sie auftreten, sind sie gleich in einem evangelistischen Gespräch drin. Die quatschen jeden auf Jesus an. Das sind diejenigen, die zum Wachstum der Gemeinde beitragen. Die haben keine Scham. Und wenn die so ihren Dienst ausüben, dann gibt es Menschen, die sich bekehren, die sich taufen lassen, die zur Gemeinde hinzukommen. Die Evangelisten. Dann gibt es die Hirten, der Umsorgte, der die Gruppe sieht und auch den Einzelnen. Ein Hirte gibt die Richtung an und der geht der Herde vor und schützt sie auch. Er gibt Geborgenheit, Heilung, Schutz, Orientierung. Das erfährt man bei einem Hirten. Und nicht zuletzt der Lehrer. Das ist derjenige, der die Bibel auslegt, der biblische Zusammenhänge weitergibt, erkennt und weitergibt, der komplexe Themen auf den Punkt bringt, so dass man danach sagt, ja, jetzt habe ich es kapiert. Der Lehrer, der kann ausrüsten, der bringt Stabilität und Reife. Das sind fünf Gaben, geistliche Gaben, beziehungsweise Aufgaben, die einer allein nicht erfüllen kann. Man kann natürlich Hirte und Lehrer sein oder andere Kombinationen, aber meistens gibt es da ein Team von Begabten. Und manchmal gelingt es diesem Team auch nicht, all diese Gaben auszufüllen. Und dann macht es Sinn, sich diese Fähigkeiten von außen hereinzuholen in die Gemeinde. Man kann zum Beispiel auch Diakone, die solche Begabungen haben, für bestimmte Dienste berufen. Und auch andere Wege sind denkbar. Ja, und jetzt stellt sich aber die Frage, was mache ich mit all diesen Informationen? Ganz einfach, liebes Herz, wenn du dir überlegst heute Morgen, ob du nicht vielleicht eine Leitungsaufgabe erfüllen solltest, horch einfach in dich hinein. Vielleicht bist du ja begabt und berufen. einen Dienst zu tun auf Leitungsebene. Ja, vielleicht sagst du, nee, alles nicht für mich. Dann möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch ein klein wenig bitten, weiter zuzuhören, weil ich habe noch einen Vers übrig. Und er steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Im Hinblick jetzt gerade auch auf die ältesten Wahlen, die wir als Gemeinde haben werden in circa 4 Wochen, habe ich diesen Vers ausgesucht. Und da steht, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Anerkennung bedeutet nicht nur jemanden ehren. Das darf auch ab und zu sein, einen Leiter ehren. Menschen, die was getan haben, dass man das als schön empfindet und dass man ihnen das auch sagt und einfach sagt, gut gemacht, unter deiner Leiterschaft fühle ich mich wohl. Das darf sein, das muss ab und zu sein. Aber Anerkennung bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet, glaube ich, wahrnehmen, erkennen, entdecken. Wir bitten euch, liebe Brüder, nehmt diejenigen wahr, entdeckt diejenigen, erkennt diejenigen, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen. Wir haben einen Auftrag, Leiter in unserem Leben zu identifizieren. Mensch, da ist jemand in mein Leben hineingesetzt, den will ich entdecken, den will ich wahrnehmen. Hier ist nicht nur jemand mir vor die Nase gestellt, dem ich mein Ja-Wort geben soll, nein, sondern ich darf ihn entdecken als meinen Leiter. Ich ermutige dich deshalb dazu und lade dich herzlich dazu ein, zusammen mit mir uns auf Entdeckungsreise zu begeben und zu erkennen, wen Gott auch in der nächsten Zeit dann in unser Leben hineinsetzen möchte, auch als Gemeindeältester, und in Ehrfurcht vor Gott ihn auch als solchen zu bejahen. In welchem Bereich du auch jetzt schon übrigens Leiter bist, egal was für ein Bereich das wäre, möchte ich dich auch noch ermutigen, tue deine Aufgabe mit Fleiß und mit Liebe und Hingabe, denn es ist eine schöne, eine wertvolle Aufgabe. Es ist ein Privileg, mit deinen Gaben Gott zu dienen. Leitung nach biblischen Prinzipien, mit Liebe, mit dienendem Herzen, vorbildlich und begabt, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.